Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Neuer Angriff auf das Schweizer Bankgeheimnis.
Man will einen weiteren Kanal benutzen, der auch mitten in die Schweiz führt, um fiskalische Interessen des Auslandes zu pflegen.
Anwalt Markus Hess kritisiert die neuen internationalen Richtlinien gegen die Geldwäscherei. Dann
bei der Zürich ist es so, dass wir uns nur an die gegebenen Vorschriften halten, hier in der Schweiz und auch in den Ländern, wo wir sonst noch aktiv sind.
Zürich-Konzernchef Martin Senn glaubt deshalb nicht, dass seine Firma ins Visier der US-Steuerbehörden kommt. Und schließlich:
Für mich ist die Revisionsgesellschaft Prüfer, aber auch Coach. Ich persönlich habe mit dem sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sagt Andreas Schmidt, Finanzchef der Publi Group. Eine von vielen Firmen, die derzeit ihre Geschäftszahlen präsentieren. Viel Arbeit für die Revisionsgesellschaften, die Tausende von Unternehmenszahlen überprüfen müssen. Das Ziel: mehr Transparenz für die Investoren. Wir schauen, ob dies auch funktioniert. Dies im Schwerpunkt im zweiten Teil der Sendung und die heißt Trend. Am Mikrofon Thomas Oberer. Geldwäscherei kennt keine Landesgrenzen. Deshalb koordinieren 36 Länder in der Arbeitsgruppe FATF die Bekämpfung von Geldwäscherei. Dieses Gremium setzt die internationalen Standards dazu und hat sie diese Woche verschärft. Brisant für die Schweiz ist, neu gelten auch schwere Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei. Priscilla Imboden.
Wenn ein Banker Anhaltspunkte hat, dass das Geld eines Kunden aus dem Drogenhandel, der Korruption oder von der Mafia stammt, so muss er das bei der Meldestelle für Geldwäscherei melden. Das Konto wird daraufhin für einige Tage blockiert, um weitere Untersuchungen zu ermöglichen. Neu soll der Banker das auch bei Verdacht auf Steuerdelikte tun. Das empfiehlt die FATF, die Internationale Organisation zur Bekämpfung der Geldwäscherei. Die Überlegung dahinter lautet: Geldwäscherei und Steuerdelikte gehen oft Hand in Hand, da Geld aus krimineller Herkunft selten dem Steueramt gemeldet wird. Mario Tuor, Sprecher des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen, erklärt:
Jetzt geht es darum, dass in nationales Recht umzusetzen. Da haben die Länder einen gewissen Spielraum und der Bundesrat wird jetzt entscheiden müssen, ob man jetzt Gesetzesänderungen noch vornehmen will.
Das heißt konkret, die Schweiz muss entscheiden, ob die Banken nur bei Verdacht auf Steuerbetrug eine Meldung bei der Geldwäschereistelle veranlassen müssen oder ob sie auch bei schwerer Steuerhinterziehung aktiv werden sollen. Letzteres wäre eine Aufweichung des Bankgeheimnisses. Das möchte die Bankiervereinigung verhindern, sagt Sprecherin Rebecca Garcia.
Wir wollen, dass der Bund hier ganz klar über den heutigen Bestand der Steuerbetrugs hinausgeht und ein noch schwereres Delikt definiert, welches neben dem Betrugstatbestand auch die Arglist und eine große Deliktssumme mit einbezieht.
Ähnliche Hoffnungen hegt Markus Hess, Präsident des Forums der Selbstregulierungsorganisationen. Ihnen sind die unabhängigen Vermögensverwalter, Versicherungen und Anwälte angeschlossen, um das Geldwäschereigesetz zu erfüllen. Das Ausland versuche hier, über einen neuen Weg Zugriff auf Kundendaten in der Schweiz zu erhalten, warnt er.
Wenn die Steuerdelikte Vortaten zur Geldwäscherei werden, dann wird automatisch auch über diesen Kanal ein Datenaustausch stattfinden.
Der Datenaustausch werde stattfinden, weil die Meldestelle für Geldwäscherei künftig vermehrt Informationen mit ihren Schwesterorganisationen im Ausland austauschen soll. Das ist bereits beschlossen. Genau das begrüßt hingegen Olivier Longchamp von der Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern, gerade mit Blick auf Entwicklungsländer.
C'est quelque chose dont il faut se réjouir. Moi, je pense que oui. Je pense que l'évasion fiscale est un problème redoutable à l'échelle internationale qui prive les États de ressources nécessaires pour leur développement.
Das ist gut, denn die Steuerflucht beraubt die Länder um Geld, das sie für ihre Entwicklung dringend brauchen, sagt er. In den letzten zwei Jahren hat sich die Schweiz in Steuerfragen gegenüber reichen Ländern geöffnet. Sie hat mit ihnen in neuen Abkommen vereinbart, bei Steuerhinterziehung Daten zu liefern. Arme Länder blieben da zurück. Die Standards der Geldwäschereibekämpfungsgruppe FATF gelten aber für alle Länder. Schon bald wird der Bundesrat entscheiden, wie er die neuen Empfehlungen in der Schweiz umsetzen will. Das wird eine Gratwanderung sein. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, Die internationale Gemeinschaft ist immer weniger gewillt, die enge Definition der Schweiz bei Steuerdelikten hinzunehmen. Die FATF überprüft die Umsetzung ihrer Empfehlungen in den Mitgliedsländern alle paar Jahre. Zeigt die Schweiz kein Entgegenkommen, so läuft sie Gefahr, wieder auf einer grauen Liste zu landen.
Der Beitrag von Priscilla Imboden.
Trend.
Der Zürich Versicherungskonzern hat letztes Jahr mehr Gewinn erzielt, trotz milliardenschweren Schadensfällen. Doch nicht nur wegen den Geschäftszahlen wird derzeit bei den Versicherungen genau hingeschaut. Die Frage stellt sich nämlich, ob nach den Schweizer Banken auch die Versicherungen ins Visier zum Beispiel der US-Steuerbehörden kommen könnten. Im Zentrum dabei die sogenannten Wrapper-Produkte. Das sind eine Art Lebensversicherungen, die sich geradezu anbieten, Schwarzgeld weiß zu waschen oder Steuern am Fiskus vorbeizuschleusen. Noch gibt es keinen politischen Druck aus dem Ausland auf die Versicherer, doch dies könnte sich bald ändern. Susan Giger.
Man nehme ein Wertschriftendepot, das auf einer Bank liegt und mit Schwarzgeld finanziert ist. Man legt einen Mantel um dieses Depot, eine spezielle Lebensversicherung, im Fachjargon Wrapper. Diese Wrapper verbergen den Kundennamen. Wenn Jahre später das Geld ausbezahlt wird, ist es auf dem Konto weiß gewaschen und die Tat ist verjährt. Der Kunde kann nicht mehr gebüßt werden. Beim Lebensversicherer Swiss Life haben diese Produkte enorm geboomt. Auch der Versicherungskonzern Zürich bietet solche Lebensversicherungen an, sagt CEO Martin Senn. Aber
die sind im Vergleich auf unser gesamtes Versicherungsportfolio eher marginal. Der größte Markt ist England und der kleinste Markt ist wahrscheinlich die Schweiz.
Marginal heiße im einstelligen Prozentbereich. Senn ist zuversichtlich, dass es diesbezüglich nicht zum großen Knall mit den ausländischen Steuerbehörden komme, so wie es mit den Banken passiert sei. Die Zürich halte alle regulatorischen Auflagen der lokalen Behörden ein und er sei der Meinung,
dass solche Produkte nicht dazu dienen dürfen, um allenfalls eine Steueroptimierung, die nicht den lokalen Ländervorschriften entspricht, zuzulassen.
Zürich-Chef Martin Senn ist so sicher, weil er und sein Team im ständigen Kontakt mit den ausländischen Behörden seien. Und
dort, wo wir Zweifel haben, ob wir dann wirklich in Bezug auf die Anwendung von neuen oder auch existierenden Produkten diese Vorschriften erfüllen, da müssten wir uns aus diesen Geschäften zurückziehen.
Tatsächlich sind solche steueroptimierenden Produkte in einigen Ländern erlaubt und die aktuell geltenden Regeln würden auch eingehalten, sagt Daniel Senn vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG. Aber
da gibt es offene Fragen, wie im Rahmen der ganzen Diskussion um Weißgeldstrategie, ob die Beurteilung von Insurance Wrappers auch in Zukunft den heutigen regulatorischen Vorschriften entsprechen wird.
Steuerbehörden könnten nämlich auch hier auf der Jagd nach Steuergeldern auf den Geschmack kommen. Und die verschärften weltweiten Standards im Kampf gegen Geldwäscherei verbunden mit Steuerdelikten zeigten diese Tendenz.
Die ganze Diskussion wird zweifellos auch solche Produkte beeinflussen, aber das ist jetzt heute noch zu verfrüht, da abschließend eine Meinung zu haben.
Die Konsequenzen für diese Wrapper-Produkte sind noch nicht klar. Aber das Risiko für stärkere Regeln, mehr Transparenz und möglichen Bußen existiere. Einige Versicherungen würden deshalb das Geschäft klein halten oder eben gar nicht mehr anbieten.
Susan Giger hat berichtet.
Trend.
Die Swisscom hat diese Woche ihre Zahlen für 2011 präsentiert. Und dabei war eines augenfällig. Die Swisscom hat zwar viele neue Kunden angezogen, doch gleichzeitig sind die Umsätze eingebrochen. Dies, obwohl die Dienste viel stärker genutzt wurden. Kein Widerspruch, sagt Swisscom-Chef Carsten Schloter. Der Grund dafür sei, dass die Preise seit der Marktliberalisierung in allen Bereichen massiv sinken.
Das gehört zu unserer Industrie. Und es ist ja bemerkenswert, was die einzige Industrie ist, in der Preise in diesem Umfang überhaupt sinken.
Die Swisscom will ihr Geschäftsmodell deshalb ändern. Sie folgt dem internationalen Trend und versucht den Kunden, vor allem im Handybereich, sogenannte Bündelangebote schmackhaft zu machen.
Sie werden dann eigentlich nur noch Abonnementsgebühren, Bündelangebote in Anspruch nehmen, wo Telefonie und SMS voll inklusive ist.
Mein Kollege Philipp Meyer befasst sich mit der Telekom-Branche. Die Frage an ihn, nicht nur die Swisscom, auch andere Anbieter gehen diesen Weg. Steht der Telekom-Markt hier wirklich vor einer deutlichen Veränderung?
Ja, kann man schon sagen. Die Branche in der Schweiz hinkt hier allerdings einer Entwicklung hinterher, welche in anderen Ländern viel weiter vorangeschritten ist. Minutentarife für Telefongespräche sind dort längst Geschichte. Man bezahlt eine Abogebühr, eine sogenannte Flatrate, für ein maßgeschneidertes Angebot. Die Telekom-Anbieter versuchen zudem immer häufiger auch noch das Internet zu Hause, die Festnetztelefonie und das Kabelfernsehen in einem Gesamtpaket, eben einem Bündelangebot, zu verkaufen.
Das hört sich ja für die Kunden eigentlich praktisch an. Sie bekommen die ganzen Kommunikationsangebote aus einer Hand und eben auch auf eine Rechnung. Das ist ja eigentlich ein Vorteil.
Die Frage ist nur, für wen? Ob dies für die Kunden wirklich aufgeht, stellen Kritiker nämlich in Frage. Schon bei der Handy-Flatrate muss man ganz genau hinschauen, ob das Angebot zumindest gleich gut ist wie das vorherige getrennte. Je mehr Angebote in einem Bündel eingeschlossen sind, desto eher bezahlt man für einen Dienst, den man eigentlich gar nicht braucht. Oder man bezahlt zu viel, weil man keine Übersicht mehr hat, was der einzelne Dienst eigentlich kostet. Für die Telekom-Unternehmen geht die Rechnung aber auf jeden Fall auf.
Was meinen Sie damit? Inwiefern geht die Rechnung für Swisscom und Co. auf jeden Fall auf?
Swisscom-Chef Carsten Schlotter hat bereits vor etwa einem Jahr in einem Interview einmal ganz offen zugegeben, dass die Kunden mit diesen Bündelabos möglicherweise für einzelne Dienste bezahlen, die sie gar nicht nutzen. Zudem ist der Schweizer Kunde recht unflexibel beim Wechseln von Kombi-Angeboten, wie man das beispielsweise auch bei den Krankenkassen sieht. Und je größer das Paket ist, desto eher schreckt der Kunde davon zurück, den Anbieter zu wechseln, weil er mühsam bis zu 4 Geräte neu konfigurieren müsste. Damit kann die Telekom-Firma Kosten wie auch Einnahmen pro Kunde wesentlich einfacher kalkulieren und auch kontrollieren.
Die Erläuterung von Philipp Meyer. Und gleich als nächstes im Trend schauen wir, wie die Geschäftszahlen der Schweizer Firmen von den Spezialisten unter die Lupe genommen werden. Doch zuerst die wichtigsten Wirtschaftsthemen der Woche in Kürze.
Trend, Kurznachrichten.
Tobias Fessler.
Gute Zahlen haben ABB und Nestle präsentiert. Der weltgrößte Lebensmittelkonzern steigert den Gewinn, trotz starkem Franken, auf 9,5 Milliarden Franken. Nestle wächst vor allem in den Schwellenländern wie China. In diesem Markt liegt der Nahrungsmittelmulti dreimal schneller zu als im Westen. Auch bei ABB ist China ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg. Der Industrieriese erzielte einen Rekordumsatz und machte einen Gewinnsprung auf über 3 Milliarden Dollar. Die Analysten erwarteten mehr, die Aktie büßte am Donnerstag über 3% ein. Am Montag hat den Schweizer Industriellen Stefan Schmidheini die Vergangenheit eingeholt. Im Asbestprozess in Turin wurde er in Abwesenheit zu 16 Jahren Haft und 100 Millionen Franken Strafzahlung verurteilt. In den ehemaligen italienischen Eternitfabriken habe er seine Mitarbeiter und die Umwelt nicht genügend vor den krebserregenden Asbestfasern geschützt. Schmidheini will das Urteil weiterziehen. Der Schweizer Stromkonzern Alpiq steckt in der Krise. 1,3 Milliarden Franken Verlust schreibt er fürs letzte Jahr. Im Stromhandel und in der Stromproduktion verdient Alpiq deutlich weniger Geld als in früheren Jahren. Doch der Riesenverlust entsteht in der Buchhaltung. So sind die Anlagen in den Büchern weniger wert, werden stärker abgeschrieben und es wird Geld für die Zukunft zurückgestellt. Beim Fusionsprodukt aus Attel und EOS hat man gerade mal 2 Jahre nach dem Zusammenschluss bereits mit einem umfangreichen Restrukturierungsprogramm begonnen und auch mehrere hundert Stellen gestrichen.
Trend, Thema.
Im Geschäftsbericht findet man sie meist auf der letzten Seite, die Namen und die Bewertung der Revisionsgesellschaften. Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Buchprüfer, dass die Jahresrechnung korrekt erstellt wurde, nach Gesetz und den gängigen Standards der Rechnungslegung. Wie arbeitet eine Revisionsgesellschaft, wenn sie die Bilanz einer Firma prüft? Charles Lieber hat den Spezialisten von KPMG über die Schultern geschaut bei der Revision der Rechnung eines der größten Medienhäuser der Schweiz, der Public Group in Lausanne.
Eigentlich ein kleines Sitzungszimmer. In diesen Tagen ist es ein Büro für 7 Revisoren. Laptops schwarz, Kabelsalat schwarz, Rollkoffer am Boden schwarz, Weston über der Schulter schwarz. Auf dem Tisch liegt die Bibel. Die Bibel der Buchprüfer, die International Financial Reporting Standards, IFRS. Das tägliche Brot für die Buchprüfer. Das Regelwerk. 3000 Seiten. Obendrauf liegen weitere 1500 Seiten, die Auslegung der Standards für Angestellte der Revisionsgesellschaft KPMG.
Ma licence ou celle de M. Lukasch, qui signe les comptes avec moi, sont en jeu si nous commençons à accepter des choses qui ne sont pas dans les normes.
Wenn ich mich nicht an diese Standards halte, dann verliere ich meine Lizenz. Mein Name und der Name meines Kollegen stehen auf dem Revisionsbericht.
On a vraiment pas le choix que d'être vraiment en accord avec toutes les normes.
Wir haben keine andere Wahl, als die Standards einzuhalten.
Stefan Gahr, der leitende Revisor, spricht so emotionslos, wie man es von einem Buchhalter erwartet. Seit 6 Jahren prüft er die Jahresrechnung der Publi Group. Einnahmen, Ausgaben prüfen, Bilanz ziehen. Das ist relativ einfach. Wesentlich komplexer ist es, den Wert einer Tochtergesellschaft zu ermitteln oder Investitionen in Anlagen zu bewerten in einem Land mit sinkenden Immobilienpreisen. Revisoren kennen ihre Firma à fond, verfolgen deren Geschäftsentwicklung meist über mehrere Jahre. Nicht immer einfach, den Blick von außen zu bewahren, sich ein unabhängiges Urteil zu bilden über die Finanzen des Auftraggebers. Ja, es gäbe Interessenskonflikte.
Il y a cette tension entre être rémunéré, avoir un mandat et ce que nous donnons comme opinion.
Wir stehen im Sold der Publik. Gleichzeitig müssen wir unabhängig bleiben. Natürlich, Menschen können Fehler machen, aber wir tragen auch eine große Verantwortung und können uns Fehler eigentlich nicht leisten.
Parce que notre responsabilité est très forte, elle est autant que tous les autres organes de l'entreprise.
Revisoren arbeiten unter großem Zeitdruck. 10.000 Revisionsstunden umfasst das Mandat bei der Publi Group. Die paar Wochen unmittelbar vor der Veröffentlichung der Jahresrechnung wird fast rund um die Uhr gearbeitet. Je internationaler der Konzern, desto anspruchsvoller die Arbeit, sagt Stefan Gahr.
Plus le business est global, plus notre audit est difficile.
Jede Ländergesellschaft hat ihre eigene Kultur bei der Rechnungslegung.
Plus l'entreprise est globale, plus elle est implémentée dans plusieurs pays, plus les risques pour nous sont grands, parce qu'il y a toute la coordination, il y a les cultures différentes.
Wir müssen das alles zusammenbringen. Das birgt zusätzliche Risiken, die wir bewerten müssen. Keine einfache Sache und immer auch eine Frage der Interpretation von Zahlen.
Auf der Gegenseite von Stefan Gahr sitzt der Finanzchef der Publi Group, Andreas Schmidt. Wenn die Revisoren im Haus sind, dann bedeutet das viel Arbeit. Viele Gespräche, Einschätzungen, Bewertungen werden ausgetauscht. Nicht immer ist man gleicher Meinung, sagt Schmidt.
Es gibt Konflikte bei der Bewertung. Als Unternehmen wollen wir uns am Markt verkaufen, wollen wir uns gut darstellen. Die Revisionsgesellschaft unterliegt eigenen Reglementen, die werden geprüft von Aufsichtsbehörde. Da entstehen Interessenskonflikte. Das ist Gespräch, das ist Diskussion, das ist professionelle Auseinandersetzung. In der Vergangenheit haben wir das immer gut gemacht.
Über die Jahre finden Revisoren und Finanzabteilungen einen gemeinsamen Nenner. Für Andreas Schmidt sind Revisoren mehr als Prüfer, Polizisten im Haus.
In der Tat, die Revisionsgesellschaft prüft, hat ihren Auftrag, aber aus dieser Prüfung heraus gibt es eine Qualitätskontrolle, werden auch Verbesserungspotenziale für den Finanzchef und seine Organisation aufgezeigt. Und ich persönlich habe mit dem sehr gute Erfahrungen gemacht. Für mich ist die Revisionsgesellschaft Prüfer, aber auch Coach.
Coach, weil beide ein gemeinsames Interesse teilen, die Zahlen auf den Tisch zu legen. So, dass Investoren, Aktionäre, Kreditgeber die betriebswirtschaftlichen Realitäten der Firma möglichst gut einschätzen können. Nicht mehr, nicht weniger.
Ja, die Ansprüche an die Transparenz werden in der Tat immer größer. Und wir haben uns in den Jahren, sind wir transparenter geworden. Ich nenne es gerade die Segmentberichterstattung, die Offenlegung der Management-Transaktionen, die Offenlegung der Gehaltskomponente und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Ich begrüße die höhere Transparenz mit 2 Einschränkungen. Der Empfänger muss die Transparenz verstehen. Und zweitens dürfen wir nicht Informationen für die Konkurrenz liefern.
Das Erstellen der Jahresbilanz ist eine Gratwanderung für jedes Unternehmen. Es geht darum, die richtige Balance zu finden zwischen Transparenz schaffen und Geschäftsgeheimnissen bewahren. Und die richtige Balance zu finden zwischen den eigenen Anforderungen an die Rechnungslegung und den Ansprüchen der Revisionsgesellschaften.
Mit Namen und Unterschrift bürgen die Revisionsgesellschaften für die Richtigkeit der Firmenrechnungen und werden dafür auch gut bezahlt. Doch die Bestätigung, dass alles korrekt sei, ist keine Garantie dafür, dass nicht geschummelt wird. Zum Beispiel beim Elektronikkonzern Olympus. Jahrelang wurden die Bilanzen gefälscht. Wie passt das zusammen, dass immer strenger kontrolliert wird, immer mehr Vorschriften an eine korrekte Rechnungslegung gestellt werden und trotzdem Bilanzfälschungen regelmäßig vorkommen? Sind Revisionsgesellschaften auf einem Auge blind? Noch einmal Charles Liebherr.
jahrelang selber Wirtschaftsprüfer, Doktorat zum Thema, Mitgründer und Vorstand der Akademie für internationale Rechnungslegung, seit Jahren Professor an der Uni St. Gallen. Sein Lehrstuhl wird vom Prüfungsunternehmen KPMG mitfinanziert. Peter Leibfried war maßgeblich daran beteiligt, die Standards der Rechnungslegung nach oben zu schrauben, das Regelwerk immer feiner und vermeintlich griffiger zu machen. Und jetzt die Einsicht.
Ja, wir haben daran geglaubt. Ja, ich meine, wir haben ja 15 Jahre wirklich damit eigentlich unser Geld verdient. Und dann zunehmend über die sich wiederholenden Krisen stellt man eigentlich die Frage, wie kommt denn das? Wir machen doch alles richtig. Wir sind Fachspezialisten bis ins letzte Detail. Aber irgendwie geht es trotzdem regelmäßig schief. Und dann merkt man, dass offensichtlich über diese ganze Technisierung eben der Blick fürs Ganze verloren gegangen ist.
Der Blick fürs Ganze ist also verloren gegangen. Nur, was ist denn das Ganze? Zum einen sicher Transparenz. Größtmögliche Klarheit über die betriebswirtschaftlichen Realitäten einer Firma über eine bestimmte Zeit. Die International Financial Reporting Standards sollen das sicherstellen. Auf tausenden von Seiten schreiben sie vor, welche Zahlen in welcher Form zu publizieren sind. Seit 2005 verlangt die Europäische Union, dass alle börsenkotierten Unternehmen ihre Geschäftszahlen nach diesen Standards veröffentlichen müssen. Mit jedem Regelverstoß sind neue Anforderungen hinzugekommen. Professor Leibfried hält diesen Weg inzwischen für eine Sackgasse.
Immer auf Fehler mit neuer Regulierung zu reagieren, führt im Laufe der Zeit zu einer Komplexität in der Regulierung, dass diese Regulierung selbst wieder ihre Probleme produziert. Wir sehen es an den IFRS.
Zahlreiche Schweizer Unternehmen gehen darum wieder zurück auf einfachere Standards der Rechnungslegung. Auch die Public Group. Nachvollziehbar findet Peter Leibfried.
Es ist nicht unbedingt so, dass die Jahresberichte, wenn sie immer dicker werden, dann auch möglicherweise gleich transparenter sind. Teilweise ist eher das Gegenteil der Fall, wenn sie irgendwo 250 Seiten Anhang haben. Schon die Frage, ob das überhaupt noch einer lesen kann.
Genau das wäre aber das Ziel, das angesprochene Ganze. Aber trotz Zahlenschwemme kommen die Kernbotschaften nicht mehr an. Trotz Zahlenschwemme wird das Vertrauen von Investoren gegenüber Unternehmen nicht größer. Im Gegenteil.
Es muss uns klar sein, dass es hier um Kommunikation zwischen denen geht, die Geld zur Verfügung stellen und denen, die dann irgendwas damit machen, dem Management. Und da sind dann natürlich, wenn Budgets verfehlt werden, wenn Entwicklungen nicht so eintreten, wie man es versprochen hat, wie man es sich erhofft hat, dann gibt es jede Menge Anreize, irgendwo zu versuchen, die Realität eben so zu verbiegen, wie man sie gerne hätte.
Die Kunst der Rechnungslegung ist eben keine Naturwissenschaft. Die neuere Forschung habe das gezeigt. Sie bezieht Ergebnisse aus der Verhaltensforschung, aus der Psychologie mit ein.
Das Problem sitzt heute eigentlich eher in Fragen der integren Anwendung der Personen, die das machen, in der Frage, wie weit gehe ich, wo ziehe ich Grenzen. Also eher im Governance-Bereich und weniger im technokratischen Bereich.
Der technokratische Ansatz hat nicht verhindern können, dass es wiederholt zu Bilanzfälschungen kam. Investoren und Kleinanleger hinters Licht geführt wurden. Bei der Public Group soll das nicht geschehen. 7 Revisoren versuchen das zu verhindern. Auf dem Tisch vor ihnen liegt immer noch die Bibel, die 3000 Seiten IFRS-Standards. Sie verpflichten, ersetzen aber nicht grundlegende Ansprüche an Ethik und Moral bei der Rechnungslegung.
Das war der Trend Schwerpunkt von Charles Lieber zur Arbeit der Revisionsgesellschaften.
Trend zum Schluss.
Gut verdienen heißt nicht automatisch glücklich sein. Diese alte Volksweisheit hat eine neue Studie wissenschaftlich untersucht und bestätigt, Künstler sind glücklicher trotz kleinem Verdienst. Klaus Ammann.
Für Van Gogh-Bilder werden heute Millionen geboten. Zu Lebzeiten nagte der Künstler jedoch am Hungertuch. Und so, oder zumindest ähnlich, geht es vielen Künstlerinnen und Künstlern heute noch. Sie hangeln sich von Projekt zu Projekt, kämpfen um Unterstützungsgelder, von regelmäßigem Einkommen keine Spur, geschweige denn von Reichtum. Und trotzdem sind viele glücklich. Das besagt zumindest eine Studie von Ökonomen der Universität Zürich. Die Autoren haben fast 30.000 Menschen befragt und kommen zum Schluss, dass Kunstschaffende sogar deutlich glücklicher sind als Nicht-Künstler. Das hänge nur zum Teil mit der Persönlichkeit der Künstler zusammen, schreiben die Autoren. Entscheidender sei, dass Künstler meist selbstständig seien, sich also den Tag selbst einteilen, die Arbeit selbst auswählen, die eventuellen Lorbeeren selbst einstecken können. Komme dazu, dass ihr Alltag überdurchschnittlich abwechslungsreich sei und dass sie vieles on the job lernen können. Zur armen, aber glücklichen Kaste der Künstler gehören übrigens, immer laut der Studie, alle, die irgendwie kreativ sind. Vom Clown über die Bildhauerin und den Fotografen bis zum Journalisten.
Das sind ja gute Aussichten. Von uns hören Sie auch nächste Woche wieder, glücklich und motiviert, wie immer. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.